Schwarz-Rot kündigte an, jährlich 400.000 Wohnungen neu bauen zu wollen. Im vergangenen Jahr waren es unter 240.000 Wohnungen. Heißt, es wird zu wenig gebaut, oder?
Mir ist zunächst mal wichtig, dass wir fokussieren auf die Gebiete, die tatsächlich einen angespannten Wohnungsmarkt haben. Weil von der Wohnungsbauaktivität läuft im Moment 40% in übersättigten Gebieten. Und diese mangelnde räumliche Steuerung führt dazu, dass wir einen sehr hohen Ressourcenverbrauch haben und gleichzeitig geringe dämpfende Effekte auf den tatsächlichen Wohnungsmarkt.
Heißt, dieses Bauen, 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 das ist die Lösung, wie man es ja oft hört und wie es auch medial oftmals relativ unhinterfragt reproduziert wird, das ist nicht eure Lösung.
Dieses Mantra ist tatsächlich sehr dominant und auch bei der letzten Gesetzgebung zum Bauturbo hat man das gespürt. Wir Umweltverbände haben uns stark dafür eingesetzt, dass die räumliche Steuerung beachtet wird, also dass zum Beispiel dieses Instrument nur in angespannten Wohnungsmärkten angewandt werden darf und nur im Innenbereich. Aber damit konnten wir uns nicht durchsetzen und das führt jetzt dazu, weil wir haben die ersten Rückmeldungen aus den Kreisen, dass ganz viele Gemeinden im Außenbereich Einfamilienhäuser genehmigen und das ist genau die Befürchtung, die wir in den letzten 12 Monaten hatten, die tritt jetzt ein und bedeutet viel Flächenverbrauch und gleichzeitig überhaupt gar keinen Effekt auf die Wohnungsnot.
Und so wie ich das verstehe, auch kritisiert ihr die Tatsache, dass, hast du ja vorhin gesagt, dass an falschen Orten auch neu gebaut wird. Das heißt, wo eigentlich überhaupt kein angespannter Wohnungsmarkt vorhanden ist. Jetzt gibt es ja durchaus trotzdem Gebiete mit angespannten Wohnungsmarkt, gerade wenn wir auch auf Freiburg gucken, aber auch auf andere größere Städte, ist Bauen, Bauen, Bauen dort die Lösung?
Ja, also ich differenziere da natürlich auch und ich bin auch nicht kategorisch gegen Neubau, weil wie du sagst, haben wir auch Regionen, die wachsen, so wie zum Beispiel Freiburg. Da werden wir bis 2050 einen Bevölkerungszuwachs von 10% haben. Aber meine These ist, wir können diese Wohnungsbedarfe klug im Innenraum auch decken. Nur dafür müssten dann auch die Sachen, die zum Beispiel vorne im Baugesetzbuch drinstehen, wie zum Beispiel das Prinzip Innenentwicklung vor Außenentwicklung, müsste dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Und da sehe ich auch den Bundesgesetzgeber in der Pflicht, Instrumente zu schaffen, damit Kommunen in der Lage sind, die Potenziale, die im Innenbereich sind, auch besser zu nutzen. Weil ich möchte jetzt nicht kategorisch sagen, alle Kommunen verweigern sich dem und haben eben keine Lust, das zu machen. Es ist verdammt schwierig und dafür braucht man die richtigen Instrumente.
Umbau, Umnutzung und Nachverdichtung bestehender Gebäude würden schneller, günstiger und klimaverträglicher bezahlbaren Wohnraum schaffen als der Neubau, erklärt ihr. Verhindert da nicht meistens auch die Eigentümerstruktur die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum?
In der Tat ist es so, dass Kommunen oft Innenentwicklungskonzepte haben und diese dann in der Umsetzung sich schwierig gestalten durch Eigentümerkonflikte. Und hier könnte aber der Bundesgesetzgeber helfen. Also ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Wir sind ja mitten in einer Mobilitätswende und das bedeutet, dass ganz viele Infrastrukturen des individualisierten oder motorisierten Individualverkehrs in den nächsten Jahren auch nicht mehr gebraucht werden. Und das kannst du in Freiburg sehen, wenn du rumläufst an den leerstehenden Autohäusern. In der Fachliteratur nennt man das auch Obsoleszenzen und die stehen teilweise jahrelang leer und die Kommune kann nicht eingreifen, weil es gibt zwar das Zweckentfremdungsgesetz, was der Kommune ermöglicht, bei leerstehendem Wohnraum einzugreifen. Da kann also ab 6 Monaten die Kommune ja also Bußgelder verhängen und eben, wenn dann nichts passiert, eben auch bis hin zu einer temporären Enteignung übergehen. Das ist also ein scharfes Schwert. bei Gewerbeimmobilien, worunter ganz, ganz viele Infrastrukturen des Pkw-Verkehrs drunter fallen. Bei denen kann man aber nichts machen. Das bedeutet, eine wesentliche Verbesserung wäre es, wenn man diesen Zweckentfremdungstatbestand auch auf Gewerbeimmobilien ausdehnen würde.
Und das wäre dann Teil des Umbaugesetzesbuchs, was ihr vorschlägt?
Das wäre zum Beispiel eine sehr wichtige Maßnahme, weil es einfach auch nicht begrenzt ist auf dieses konkrete Beispiel, sondern es ist so, wir haben ja auch eine abfallende Religiosität, wir haben Digitalisierung, wir haben die ganzen Änderungen, die es im Bereich Handel gibt. Das bedeutet, es gibt ganz, ganz viele Gebäudetypologien, die in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr so genutzt werden, wie wir es in den letzten Jahrhunderten gemacht haben. Und das bedeutet, es wird ganz, ganz viel strukturellen Leerstand geben, der in den ersten Monaten gar nicht als struktureller Leerstand vielleicht erkennbar ist. Aber hier kommt eben die langfristige Planung ins Spiel. Also das muss dann aus meiner Sicht schon so sein, dass die Kommunen sich auch hinsetzen und screenen und gucken, welche Immobilien sind bei uns denn gefährdet von Leerstand. Und das ist eben der zentrale Punkt. Das sind keine primär Wohnimmobilien, die aus ihrer Nutzung fallen, sondern das sind verschiedentliche Gewerbeimmobilien. Und bei dieser Art des Stadtumbaus ist es auch so, dass natürlich nicht alles in Wohnungsbau umgesetzt werden kann. Aber im Sinne von der Stadt der kurzen Wege müssen wir uns doch fragen, kann man nicht vielleicht auch bei einem Autohaus weiterhin unten die Fläche als Gewerbefläche nutzen, aber oben den Luftraum mit Wohnungen bebauen?
Heißt, sowas würdest du dir auch vorstellen, zum Beispiel mit dem Autohaus an der Ecke Basler Straße, Escholstraße, was schon seit vielen Jahren leer steht, da könntest du dir auch solche Ideen vorstellen?
Ich glaube, es geht vielen Menschen so, die daran vorbeifahren, dass sie sich denken, Fläche ist wirklich eine sehr knappe Ressource, gerade in Freiburg. Es gibt viele konkurrierende Interessen, was man damit machen könnte. Aber im Endeffekt ist diese Bausubstanz seit Jahren leer. Und das ist auf jeden Fall eine total unbefriedigende Situation. Und ich denke, da können wir als Gesellschaft noch viel, viel dazu lernen. Und wir können eben uns auch selber da neue Kompetenzen und Freiheiten geben, um damit besser umzugehen. Weil dieser absolute Eigentümerschutz, den wir im Moment haben, der sorgt dafür, dass ganz, ganz viele andere Schutzgüter, die wir in unserer Gesellschaft haben, überhaupt nicht berücksichtigt werden.
Und die Umnutzungskonzepte, da haben ArchitektInnen schon Dinge in den Schubladen.
Also es gibt natürlich Ausgangssituationen, da muss man ehrlicherweise sagen, da kann man jetzt nicht mehr viel umbauen. Ich sag mal so bei einem eingeschossigen Autohändler, wenn man die Fläche richtig gut nutzen möchte, dann kommt man nicht um einen Ersatzneubau rum. Aber in ganz, ganz vielen Fällen haben wir Bausubstanz, die extrem gut ist, auf der man auch arbeiten kann und Entwicklungskonzepte erstellen kann. Um nochmal auf Freiburg zurückzukommen, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat ja in der August-Ganter-Straße 3 Mehrfamilienhäuser aus den 50ern, die sie abreißen möchte. Und da sind wir auch mit einem Bündnis dran, bestehend aus DGB, Architects, Students, Fridays for Future, wo wir sagen, hier müsste man erstmal ein Alternativkonzept entwickeln und sich fragen, wie könnte man diese gute Bausubstanz weiterentwickeln, ins 21. Jahrhundert bringen. Und weil es da natürlich um ganz, ganz viele Ressourcen und ganz viele CO2-Emissionen geht.
Wir haben darüber berichtet, der Altbausanierer Willi Sutter hat dort ein Aufstockkonzept auch erstellt gehabt, auch wo auch die Garagen dann teilweise aufgestockt werden sollten. Die Stadtverwaltung hatte erst einmal mit dem Einfügungsgebot, glaube ich, geantwortet, dass das deshalb schwierig sei. Und bisher ist offenbar die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben auch noch nicht so wirklich gesprächsbereit. Wir werden da gucken, auf jeden Fall, wie sich das entwickelt. Ja, vielleicht nochmal zum Neubau. Ihr kritisiert, dass durch den Neubau überwiegend Wohnungen im hochpreisigen Segment entstehen würden. wenn es keine Preisvorgaben gibt, ist das sicher richtig. Jeder Investor versucht, möglichst viel rauszuholen. Wenn es sich nicht um sozialen Wohnungsbau handelt, dann ist es eigentlich völlig klar, dass es dann die Höchstmietpreise aufgerufen werden. Ist aber jetzt Freiburg mit der 50%-Quote für den sozialen Wohnungsbau, wo im Neubau damit zumindest höchstens die Hälfte, vielleicht auch nicht im ganz billigen Bereich, aber nicht im Hochpreissegment entsteht, ein Gegenbeispiel?
Ja, für mich ist die zentrale Frage, wer baut eigentlich? Und ich denke, die kommunalen Wohnungsunternehmen in Deutschland sind sehr gut aufgestellt. Also wenn man sich Statistiken anschaut über zum Beispiel den energetischen Zustand, über die durchschnittlichen Mieten oder auch über die Barrierefreiheit, dann sieht man, dass die kommunalen Wohnungsunternehmen deutlich besser abschneiden als die renditeorientierten. Deswegen ist es vernünftig, jetzt Geld in die Hand zu nehmen und die kommunalen Wohnungsunternehmen zu stärken. Und gleichzeitig, und damit komme ich zurück auf die Frage, haben wir eigentlich in unserem Blumenstrauß der Maßnahmen die richtigen drin, um die Innenentwicklung und den bezahlbaren Wohnraum zu stärken? Und da denke ich, da fehlen noch einige. Und das ist zum Beispiel auch so, dass das Vorkaufsrecht der Kommunen stark eingeschränkt wurde. Durch eine Entscheidung von dem Bundesverwaltungsgericht von ungefähr vor 3-4 Jahren. Und jetzt wird in der aktuellen Baugesetzbuchnovelle, die im Kabinett schon diskutiert wurde, auch das Vorkaufsrecht wieder reformiert, aber überhaupt nicht zielgerichtet. Also es wird sich jetzt nur auf Schrottimmobilien beschränken. Und das ist eben etwas, was den Kommunen wieder Probleme bereitet, weil wenn du dein Vorkaufsrecht auf so eine kleinen Gebäudebereich beschränkst, kann es eben erstmal in der Breite keine Wirkung entfalten. Und zweitens gibt es extrem hohe Begründungshürden, weil was die Kommune am meisten fürchtet, sind Rechtsstreitigkeiten. Und wenn du dann Instrumente konzipierst, die eben einen sehr hohen juristischen Anforderungen dann auch genügen müssen, dann wird dieses Instrument faktisch wenig genutzt, weil eben dann wirklich nur die ganz extremsten Beispiele herangezogen werden. Und aber wenn wir jetzt drüber reden, dass wir in der Breite bezahlbaren Wohnraum schaffen möchten, dann müssen wir auf der einen Seite über kommunale Bodenfonds die Kommunen finanziell ausrüsten und auf der anderen Seite auch mit Vorkaufsrechten ihnen die notwendigen Kompetenzen zusprechen, auch Boden zu vernünftigen Preisen zu erwerben.
In Freiburg sprudeln die Gewerbesteuereinnahmen ja immer noch. Da ist die Finanznot nicht ganz so hoch. In vielen anderen Kommunen sieht es finanziell aber im Moment nicht so besonders gut aus. Ist da der Vorschlag jetzt, dass die Kommunen in vielen Fällen das Vorkaufsrecht in Anspruch nehmen sollen, angesichts der derzeitigen Verhältnisse nicht ein bisschen utopisch?
Aus den aktuellen kommunalen Haushalten natürlich nicht. Also es geht stark um die Frage, inwiefern kann der Bund mit Finanzspritzen die Kommunen stärken? Und ich denke, da hat er einen starken Auftrag. Es ist nämlich so, dass es für die Menschen einen großen Unterschied macht und auch für die Gesellschaft als Ganzes, ob dieser bezahlbare Wohnraum von einer Genossenschaft beziehungsweise von einem gemeinwohlorientierten Träger gebaut wird. Weil auch wenn wir auf die Struktur der Sozialwohnung draufschauen, die ja nur 20, 30 Jahre belegungsgebunden ist, ist es so, dass wenn du das Geld am Anfang in der Förderung in einen gemeinwohlorientierten Träger reingesteckt hast, dann hast du tatsächlich dauerhaft bezahlbaren Wohnraum geschaffen, weil der nicht nach 20 oder 30 Jahren dann die komplette Freiheit, die er bekommt, nutzt und extrem die Miete steigert, sondern das ist moderat. Hingegen bei renditeorientierten Investorinnen, die zucken nicht mit der Wimper. Und sobald dann eine Wohnung aus dieser Mietpreisbindung rausfällt, schießen die Mieten nach oben. Das bedeutet, es ist sehr, sehr sinnvoll, Geld in diesen Bereich reinzustecken, weil erstens mal ganz, ganz wichtige Pfeiler der Daseinsvorsorge davon betroffen sind und weil auch mit den Förderungen, die sonst noch praktisch drumherum gestrickt sind, ein größerer Hebel erreicht wird, weil das Ziel, was man da mit der Förderung erreichen möchte, langfristiger auch sichergestellt ist.
Ihr kritisiert auch die schleppende Aktivierung und Modernisierung des Bestands sowie die unzureichende Umsetzung klimapolitischer Maßnahmen. Ist es nicht, wenn wir aufs Soziale schauen, so, dass MieterInnen große Angst vor der energetischen Sanierung ihrer Wohnung haben, weil die Kosten umgelegt werden und die Mieten dann stark steigen?
Da gibt es natürlich die Modernisierungsumlage, die nach einer tiefgreifenden Modernisierung auch, ja, auch genutzt wird von den Vermietern. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es so, dass man nicht per se gegen Sanierung sich positionieren sollte, weil natürlich, wenn du es zum Beispiel nach dem Drittelmodell machst, was vom BUND vorgeschlagen wurde, hast du eben so ein Drittel der Kosten für die Sanierung wird von den MieterInnen getragen, ein Drittel der Kosten von den VermieterInnen und ein Drittel wird staatlich finanziert. Und in so einer Konstellation ist es so, dass das Drittel, was die MieterInnen über eine erhöhte Kaltmiete zahlen, dann sich eigentlich gegenfinanziert durch niedrigere Energiekosten. Das bedeutet, es ist durchaus möglich, Konstrukte zu finden, dass es für alle Beteiligten ein fairer Prozess ist. Und es gibt da auch ein Forschungsprojekt, was ich interessant finde, was eigentlich eine Online-Plattform schafft, wo sich MieterInnen und VermieterInnen über anstehende Sanierung austauschen können, weil es natürlich um die Frage geht, welchen Standard wollen wir eigentlich nach der Sanierung erreichen? Und da kann in so einem Online-Tool klargemacht werden, wenn wir den und den Wunsch haben als Mieterschaft, wird es auch den und den Preis haben, weil es ist ja auch so, dass eine Modernisierung nicht nur den irgendwie eine Instandhaltung ist, sondern auch dazu beitragen kann, dass zum Beispiel über einen Aufzug der Wohnkomfort und die Barrierefreiheit und die Inklusion sich verbessern. Und wenn das dann der Mieterschaft ein paar Cent wert ist, dann kann man das auch gegenfinanzieren.
Und die Energiekosten zum Beispiel von Öl- und Gasheizung, das zeigt ja auch die aktuelle weltpolitische Lage noch einmal. Die werden wahrscheinlich immer weiter steigen und auch zu einem noch größeren Problem für die MieterInnen werden. Ihr habt jetzt auch in der Stellungnahme angesprochen, nochmal den Bauturbo. Deinen ganzen Ausführungen entnehme ich jetzt, dass diese Verfahrensbeschleunigung durch den Bauturbo, dass ihr da jetzt nicht unbedingt Luftsprünge macht.
Ja, der Bauturbo ist auf jeden Fall eine Thematik, mit der wir uns weiterhin auseinandersetzen. Also mit der Bundesarchitektenkammer und den Architects for Future haben wir eine Initiative gestartet, die heißt Bauturbo Kommunal. Und da haben wir einen Grundsatzbeschluss hinterlegt, in dem wir den Kommunen zeigen, es gibt ganz, ganz viele Dimensionen, über die ihr nachdenken solltet, bevor ihr eine Zustimmung gebt zu einem Bauantrag nach dem neuen Bauturbo. Wie zum Beispiel Aspekte der Klimaanpassung, Aspekte der Nachverdichtung, Aspekte auch der Bauverpflichtung, weil wir wollen nicht, dass es ein Spekulationsturbo wird und das kann man nur unterbinden, indem man den Bauherren oder die Bauherrin dazu verpflichtet, in einer gewissen Zeit dieses Projekt zu realisieren, weil die Gefahr ist, wenn du das nicht machst, dass du natürlich über diese Baurechte auch dein Grundstück im Wert erhöhst und dann wieder spekulativ weiter veräußerst und das ist ja mit auch das Dysfunktionalste an unserem Wohnungsmarkt, dass die Transaktionen der Immobilien und der Grundstücke ein extrem lohnendes Geschäft ist und damit haben wir eben diese Preisspirale und das ist ein Kostenblock, der am Ende des Tages von dem Mieter bzw. der Mieterin refinanziert werden muss. Deswegen ist uns in Bezug auf den Bauturbo ganz wichtig, dass diese ganzen Aspekte beachtet werden und dass die Gemeinderäte, die nämlich jetzt auch mit dieser Entscheidung konfrontiert sind, genehmige ich oder genehmige ich nicht, beziehungsweise juristisch genau genommen, ist es, stimme ich zu oder stimme ich nicht zu, muss genau abgewogen werden. Aber es muss auch klar sein, der Gemeinderat hat zum Beispiel über den Abschluss von städtebaulichen Verträgen ganz, ganz viel Einfluss auf, wie sich diese Bauprojekte gestalten. Und da möchten wir mit Bauturbo Kommunal Mut machen und sagen, ihr seid da nicht ohnmächtig und ihr seid da nicht irgendwie jemandem ausgeliefert, sondern ihr könnt da eure Vorstellungen auch durchbringen.
Abschließend, die Klimaziele im Gebäudesektor würden in immer weitere Ferne geraten, konstatiert ihr. Nochmal zusammengefasst, was wären wirksame Gegenstrategien dagegen, dass die Klimaziele im Gebäudesektor in immer weitere Ferne rücken?
Im Moment sieht es so aus, als würden die Klimaziele im Gebäudesektor gerissen werden. Ein Gegensteuern würde auch beinhalten, dass wir Wohnraummanagement verbessern. Das bedeutet, in der Pro Potsdam, das ist das kommunale Wohnungsunternehmen, hat man gesehen, dass eine gezielte Subventionierung hilft. Das bedeutet, wenn Leute sich stark verkleinern, dann kriegen die eine Reduktion auf die Kaltmiete. Und das haben wir mal, oder das wurde hochgerechnet auf ganz Deutschland. Das würde pro Jahr 50.000 Umzüge anregen, wenn man dieses Programm, so skalieren würde. Und ja, der Aspekt ist mir ganz wichtig. Also es braucht eine bessere Datengrundlage. Es ist eben nicht klar, wie viele Vier-Zimmer-Wohnungen nur von einer Person bewohnt werden. Das bedeutet, wir haben gar nicht die Möglichkeit, dass die Städte und dass die Dörfer und Gemeinden zielgerichtet auf Haushalte zugehen und denen Angebote machen. Und uns Umweltverbänden geht es überhaupt nicht darum, da irgendwie eine Art du musst jetzt da wohnen und du musst da wohnen, aufzuoktroyieren, sondern es geht vielmehr um die Frage, wenn du die Daten hast, wenn zum Beispiel klar ist, hier hat sich gerade ein Haushalt stark verkleinert und vielleicht ein ehemaliger vierköpfiger Haushalt ist jetzt nur noch ein einköpfiger Haushalt, aber das ist immer noch die gleiche Wohnung, dann ergeben sich ganz, ganz viele Fragen, weil oft ist dann auch die Person, die da noch alleine übrig ist, gar nicht so 100% zufrieden mit der Wohnsituation. Und hier brauchen wir eine Verzahnung zwischen Stadtplanung und Wohnraummanagement, weil alle Wohnungseinheiten, die in der Stadt hinzukommen, die müssen eigentlich erstmal reserviert sein für diesen Personenkreis, den ich gerade geschildert habe, wo sich eben die Konstellation stark verändert hat. Nur dafür braucht es eine effektive und individualisierte Ansprache. Und wenn ich diese Ansprache mache, dann hat die Person immer noch die Wahlfreiheit. Die kann sich dann auf das Angebot einlassen, wenn es eine attraktive Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung ist, die barrierefrei ist, die vielleicht sogar noch in Nähe des eigenen angestammten Quartiers ist, zu einem bezahlbaren Preis, dann ist es, glaube ich, für ganz, ganz viele Leute eine gangbare Option. Wie gesagt, keine Pflicht, aber eine gangbare Option. Und das wäre eine Möglichkeit, diese Zirkularität auf dem Wohnungsmarkt wieder in Gang zu bringen, weil das ist ein Element, das im Moment total fehlt.
Gebäudepolitik in der Sackgasse. Bundesregierung muss die Weichen für Bezahlbarkeit, Klima- und Ressourcenschutz neu stellen, so der Titel einer gemeinsamen Presseerklärung des Deutschen Naturschutzrings, den Architects for Future, der Deutschen Umwelthilfe, des NABU und der Initiative Klimaschutz im Bundestag anlässlich des Wohnungsbautages 2026. Über die Stellungnahme und das Thema haben wir mit Philipp George vom Verein Klimaschutz im Bundestag gesprochen.